Stell dir vor, du bist in einer Großstadt und suchst mal wieder eine freie E-Ladesäule. Für diesen Fall hält das Unternehmen E-Park Tower, mit deren Geschäftsführer Manuel Huch ich mich gleich noch unterhalten werde, eine passende Lösung zur Verfügung, weil E-Park Tower ein innovatives neues Ladekonzept anbietet, seit 2022 am Markt ist und derzeit mit vielen Städten und Gemeinden europaweit über die Einbindung von E-Park Towern auch als Mobilitätshubs sich austauscht und danach Möglichkeiten sucht, ein geeignetes Produkt zu schaffen, ein Konzept zu schaffen, wie E-Fahrzeuge gut geladen werden können und das so zur Entlastung und zur Verbesserung der Klimaneutralität in den Städten Nutzen schaffen kann. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Manuel Huch.
Espresso Pionorissimo. Das ist der Podcast der Cynthia Real Estate.
Mein Name ist Jochen Prinz.
Mein Name ist Ilka Grunewold.
Espresso Pionorissimo.
Belebend bahnbrechender Pioniergeist in knackiger Form.
Espresso Pionorissimo.
Freuen Sie sich auf neue Perspektiven, innovative Ideen und jede Menge interessante Gespräche.
Espresso Pionorissimo. Hallo Manuel.
Hallo Jochen.
Manuel, wir kennen uns ja aus einer Verbindung über einen Bekannten, Dirk van Dreumel. Der hat mir von eurer Geschäftsidee erzählt, beziehungsweise von dem, was ihr da aufgebaut habt mit E-Park Tower. Das wird ja heute ein ganz großes Thema sein. Und dann ist es zum ersten Termin gekommen bei euch in Haltern am See, glaube ich.
Genau.
Und da hatten wir irgendwie gleich eine gemeinsame Wellenlänge, so von Gründer zu Gründer. Und es hat unheimlich viel Freude gemacht. Ich war mit Franziska Kersten bei euch und bei euch am Tisch saß dann auch, glaube ich, noch dein Co-Mitbegründer.
Der Markus Mika saß
genau, da mit dabei. Genau, Markus Mika, der eben da auch beteiligt ist. Und das war auf jeden Fall einfach ein, also ich hätte da noch stundenlang weitersitzen können und ihr wahrscheinlich auch. So, es war einfach sehr inspirierend, weil das, was ihr damit E-Park Tower macht, mich einfach so von der ersten Sekunde und von der ersten Erzählung her sehr beeindruckt hat. Möchtest du selber noch ein paar Worte zu dir sagen?
Ja, erstmal vielen Dank für die kurze Vorstellung. Ich bin Geschäftsführer und Mitgründer der E-Park Tower GmbH, bin 34 Jahre, jung oder alt, wie man es nimmt, und bin ursprünglich gelernter Schlosser. Habe aber jetzt nicht die klassischen Schlosserarbeiten gemacht, sondern war mehr so in dem Bereich Metalldesignmanufaktur unterwegs. Habe mehrere Apple Stores weltweit gebaut und war da eher in dem hochklassigen Metallbaubereich unterwegs. Bin viel rumgekommen die letzten 15 Jahre, bevor ich mich mit der E-Park Tower GmbH selbstständig gemacht habe. Und ja, konnte so, glaube ich, einen ganz guten Eindruck von der großen, bunten Welt da draußen bekommen, weil ich weltweit unterwegs war im Projektgeschäft. Waren spannende 15 Jahre.
Ja, kann ich mir vorstellen, und da nimmt man sicherlich eine Menge mit, und was mir aber bei dir auch gefallen ist, ist, dass du so mit offenen Augen durchs Leben gehst und sagst, diesem Problem müsste man sich eigentlich stellen, und das hast du mit E-Park Tower gemacht. Stell uns doch mal vor, was kann denn dieser E-Park Tower, was ist das, wofür ist er die richtige Lösung?
Ja, was ist der E-Park Tower? Das ist eine gute Frage, Jochen. Der E-Park Tower ist eigentlich ein vertikales automatisches Parksystem. Man kann sich das vorstellen ungefähr in der Größe einer Doppelgarage. Das allerdings mehrstöckig. Wir stapeln ziemlich viele Autos. 6 bis zu 16 Autos stapeln wir übereinander, immer in Zweierschritten. Und das machen wir ja recht platzsparend, wie ich finde, auf rund 60 Quadratmetern. Und es ist eine vollautomatische Parkanlage. Das heißt, man fährt sein Auto im Erdgeschoss unten rein, hat ganz bequem Platz nach links und rechts, ungefähr 1,50 Meter. Und dort kann man bequem ein- und aussteigen, stellt sein Auto dort ab, bestätigt am Ende des Tages einmal draußen vor Ort an einem HMI den Parkvorgang, und dann wird alles überprüft von der Maschine vollautomatisch, und der Tower setzt sich in Bewegung und stellt den nächsten freien Parkplatz zur Verfügung.
Und das Ganze funktioniert, wir dürfen uns das ja in Haltern auch angucken, euren Prototypen, läuft dann wie so ein Gondelsystem, ne?
Genau, also jede Plattform, worauf sich ein Auto befindet, hängt sozusagen in einer Kette und wird geführt über Führungsrollen, und wird dann vollautomatisch in Bewegung gesetzt und läuft eigentlich im Paternoster-Prinzip. Ich weiß nicht, ob es allen ein Begriff ist, die das hier mal hören werden. Ist ein sehr altes Prinzip eigentlich, hat man früher in Bürogebäuden benutzt. Ja, ist eine sehr spartanische Technik, die einwandfrei läuft und ich glaube, da haben wir uns auf die richtige Antriebstechnik eingelassen, die uns in Zukunft, wie wir stark hoffen oder wovon wir ausgehen, nicht viele Probleme bereiten wird.
Da gab es früher mal irgendeine Anwaltsserie, glaube ich, im Fernsehen. Da wurde auch immer in diesen Paternoster ein- und ausgestiegen. Also wer sich mit dem Paternoster nicht ausguckt, Fernsehen bildet an der Stelle, kann man sich da mal angucken. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Was war der Auslöser?
Ja, was war der Auslöser? Es war eigentlich eine Reihe von Auslösern. Am Ende des Tages habe ich irgendwann mal im Fernsehen, auch wieder bei dem Thema Fernsehen bildet, ein Galileo-Bericht gesehen. Ja,
früher war das noch so.
Ja, genau. Und dort wurde über diese Parksysteme, ähnlich wie wir es jetzt entwickelt haben, berichtet aus dem chinesischen Raum. Dort sind sehr, sehr viele von diesen Systemen schon im Einsatz, allerdings nicht vollautomatisiert. Da ist ein Bediener vor Ort, der den Tower steuern muss, der quasi die Person mit dem Fahrzeug einweist, sagt, wie weit man vor- oder zurückfahren soll, dass man passend in das System reinkommt. Ja, da kommt eigentlich die ursprüngliche Idee her. Und das hat mich inspiriert und hat mich über ziemlich langen Zeitraum nicht mehr losgelassen. Und dann irgendwann hat sich das eigentlich bei uns so entwickelt oder beziehungsweise bei mir entwickelt, dass ich meine Mitgründer, die drei Mika-Brüder, die ich aus einer früheren Geschäftsbeziehung eigentlich kenne, entwickelt. Und wir haben uns immer weiter auf den Weg gemacht. Und ja, irgendwann waren wir alle infiziert von dem Thema. Und so hat sich das Ganze entwickelt, dass wir die Epactower GmbH dann schlussendlich 2021 gegründet haben und den ersten Turm dann, wie wir es denken, in verbesserter Form für europäisch denkende Menschen aufgebaut haben.
Also 2021 seid ihr sozusagen marktreif mit eurem Prototypen rausgegangen, aber wann ist sozusagen dieser Impuls bei dir entstanden?
Der Impuls kam, würde ich sagen, irgendwann im 2020. Das war natürlich erstmal so eine Maschine, die entwickelt man nicht von heute auf morgen. Mhm. Ich denke, das ist allen klar. Das war eine Menge Arbeit und bis wir überhaupt mal an dem Punkt waren, dass wir gesagt haben, hey, es lohnt sich, ein Unternehmen dafür zu gründen. Wir haben ein Team zusammen, mit dem wir das umsetzen können. Wir haben zu dem Zeitpunkt gedacht, wir wüssten alles über das Produkt und haben uns mit allem auseinandergesetzt, wie das in so einem Entwicklungsprozess immer so ist, sind dann die Hürden auf dem Weg gekommen.
Ja.
Und ja, von daher glaube ich, war das irgendwann Anfang 2020. Und 2021 haben wir das Unternehmen dann gegründet und angefangen, den Prototyp zu entwickeln.
Ja, ich finde das ja trotzdem also atemberaubend, die Zeit. Ne? Ein Jahr finde ich ja nix. So, also ein Jahr ist ja super schnell rum für alles. So, ich hätte jetzt irgendwie mit einer Antwort gekriegt, ja, ich habe mal so 2015 das erste Mal drüber nachgedacht und dann habe ich mal angefangen, was auf ein Blatt Papier zu zeichnen und dann habe ich mit Lego mir eine kleine Modellanlage gebaut, aber da sagst du sozusagen, nee, so lange habt ihr nicht gebraucht, sondern ihr wart so infiziert von der Idee, dass ihr das mal eben schnell in einem Jahr entwickelt habt.
Ja, also was heißt mal eben schnell in einem Jahr entwickelt? Ich muss natürlich dazu sagen, dass ich ein sehr, sehr gutes Team habe, ohne dass das nicht möglich gewesen wäre. Also das ist nicht alles auf meinen Mist gewachsen. Ich hatte zwar die Grundidee und bin, würde ich mal behaupten, auch die treibende Kraft bei Epactower, die das Thema immer weiter vorangetrieben hat und bin da auch leider so ein bisschen perfektionistisch, weshalb auf dem Weg der Entwicklung die ein oder anderen Tränen mit Sicherheit geflossen sind bei dem ein oder anderen Mitarbeiter oder bei mir selbst. Aber ich muss sagen, allem in allem, ja, hat das alles wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ein super Team, da kann ich mich auch nur heute immer noch bedanken. War eine stressige Phase, aber die hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ich kann mir das vorstellen. Also das ist bei meinen Teams auch so. Ich habe ja auch sehr klasse Teams, sehr klasse Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Aber wenn wir manchmal so ein bisschen rumspinnen, so, dann gibt's da auch so ein paar von denen, die halt auch schon mal erlebt haben, dass wir das eine oder andere, was vielleicht so gesponnen wirkte, auch schon mal umgesetzt haben und die bremsen dann manchmal so ein bisschen aus und sagen, ja, hör auf, mit ihm darüber zu reden, sonst müssen wir das umsetzen.
Ja, das war bei mir tatsächlich dann etwas anders. Ich habe damit rumgesponnen und habe mir das ganz, ganz fest in den Kopf gesetzt, dass ich das Thema auf jeden Fall umsetzen werde. Muss natürlich auch sagen, bei uns hat einfach alles gepasst. Die Mitbegründer von EPAC Tower, die Mika-Brüder, wie vorhin schon erwähnt, sind auch vor dem Unternehmen EPAC Tower schon Freunde geworden von mir tatsächlich. Und ich glaube, dass man mit guten Freunden, die auch noch den passenden handwerklichen Background haben als Maschinenbauer, die sie ursprünglich waren, hat einfach alles perfekt zusammengepasst, um so ein Produkt zu entwickeln. Und zwar in dieser, wie du so schön gesagt hast, Rekordzeit.
Ja, genau. In der Rekord. Also ich finde ein Jahr keine Zeit für eine Entwicklung von einem Produkt. Das alle Achtung, weil tatsächlich erlebe ich das heute noch bei Gründungen und bei Themen, die wir hier neu beackern, wo so der Funken entsteht und wir sagen, das ist ja eine gute Sache, also wie zum Beispiel ESG, das haben wir auch über 2-3 Jahre uns angeguckt, bis wir dann entschieden haben, die Abteilung zu gründen, in der Franziska ja die Abteilungsleitung innehat. Aber es war schon ein längerer Prozess, um so diese Story und das Mindset dahinter zu finden. Und heute lernen wir immer noch ganz viel dazu, worauf es eigentlich wirklich ankommt. Aber das hat ja bei euch wahrscheinlich auch nicht aufgehört mit dem Dazulernen. Irgendwie lernt man ja irgendwie mit jedem Thema dazu. Und es hört ja irgendwie auch gefühlt nie auf.
Genau, also da kann ich dir nur vollkommen recht geben. EPAC Tower ist auch nicht fertig und wird auch nie fertig sein. Ich glaube, es darf auch nie komplett erledigt sein, der Job hinter EPAC Tower. Wir haben das erste Produkt aufgebaut, das ist der Prototyp, der steht in Halten am See, das ist ein 8er Turm, also wir nennen die intern alle 6er, 8er, 10er, das beschreibt immer die Anzahl der Stellplätze im Turm. Von daher haben wir unser zweitkleinstes Produkt aufgebaut und hier in Betrieb genommen, was zu dem Zeitpunkt nach einem Jahr fertig in Anführungszeichen entwickelt war. Die anderen Produkte, die dann weiter in die Höhe gehen oder kleiner werden mit verschiedenen Ausstattungsvarianten, die sich dann auf dem Weg der Entwicklung ergeben haben, die waren natürlich nach einem Jahr noch nicht fertig entwickelt. Derzeit können wir sagen, dass wir so ziemlich fertig sind mit unseren ganzen Unterlagen. Also wir sind ready to sell und können jetzt alles aufbauen bzw. fertigen und dann auch aufbauen und in Betrieb nehmen. Aber dann war es ja doch noch nach der Fertigung des Prototyps ein langer Weg sozusagen. Also wir haben jetzt fast das Jahr 2023 geschrieben, noch nicht ganz, ist noch der Sommer, aber wir hatten vor einem Jahr exakt, hatten wir unser Opening mit dem ersten EPAC Tower und seitdem haben wir natürlich auch gemerkt, dass das Produkt zu dem Zeitpunkt funktionierte, aber es war nicht hundertprozentig perfekt. Deswegen war es jetzt ein sehr, sehr entscheidendes und wichtiges Jahr, wo wir den EPAC Tower mal auf Herz und Nieren prüfen konnten, um noch ein paar Dinge festzustellen, die uns, wenn wir letztes Jahr die ersten Türme an Kunden verkauft hätten, nicht den Kopf hätten kosten können, aber hätten uns mit Sicherheit eine Menge Kopfschmerzen bereitet. Und das war sehr gut, dass wir jetzt noch ein Jahr für uns hatten, wo wir diese ganzen Kleinigkeiten, die man bei so einer komplexen Maschine, die es dann doch geworden ist, hat, ausmerzen kann.
Ja, und dann habt ihr sicherlich auch anfangen müssen, Lieferanten aufzubauen für, im Wesentlichen ist er, glaube ich, im EPAC Tower Stahl verbaut, ne?
Genau, also der besteht zum Großteil aus Stahl. Das war für mich oder für uns auch natürlich irgendwie prädestiniert, weil wir da herkommen. Da sind wir zu Hause im Metallbau, / Stahlbau, Maschinenbau. Zusätzlich finde ich daran natürlich ganz charmant, dass das Thema irgendwie ein bisschen nachhaltig ist. Man kann so einen EPAC Tower, würde ich mal behaupten, um die 98% circa wieder einschmelzen und wiederverwerten, wenn man ihn nicht mehr braucht. Und das finde ich ist, glaube ich, heutzutage ein ganz wichtiger Gedanke hinter solchen Produkten, die in der Innenstadt entstehen, in unseren Betondschungeln, dass wir auch sagen, wir gehen mal auf andere Bauweisen, die man im besten Fall ja, wiederverwerten kann.
Das finde ich tatsächlich sehr interessant, weil ich hatte jetzt gerade letzte Woche eine Podcast-Aufnahme mit Patrick Bergmann. Und Patrick ist Geschäftsführer bei Madasta. Mhm. Kennst du wahrscheinlich, ne? Das, dieses Materialregister für die Immobilienbranche.
Ja.
So, und den habe ich dann gefragt, wie sind denn die Quoten so, in was Recyclingfähigkeit oder Kreislaufwirtschaft angeht. Und er sagte, bei den ganz Ambitionierten, ne? Mhm. Also bei denen, die dann sozusagen die Objekte für schön machen, wo auch Geld im Prinzip nicht mehr so die Rolle spielt. Da kommt man so auf einen Anteil von 70%.
Mhm, ja.
So, und du sagst hier, deine EPAC Tower, die sind zu 98% recycelbar. Da könnt ihr auf jeden Fall einige Preise einsammeln.
Ja, wir sind derzeit dabei, das ganze Thema dann mal nachzuweisen. Wie du vorhin schon so schön erwähnt hast, habt ihr auch lange mit ESG gehadert und damit angefangen. Und es ist ja immer noch ein Prozess, glaube ich, bei euch. Ich durfte die liebe Franz hier kennenlernen, die mir das ganze Thema auch mal etwas näher gebracht hat. wo ich kurzzeitig ein bisschen erschrocken war, wie viel Arbeit das dahinter steckt. Aber ja, dem Prozess müssen wir uns definitiv stellen mit dem EPAC Tower. Ich glaube, dass wir da sehr, sehr gute Chancen haben. Und ja, wir verwenden zum Großteil halt, wie gerade schon erwähnt, Stahl. Wir haben etwas Beton im Boden für das Fundament. Und ansonsten, ja klar, wir benutzen Kabel, die haben eine Isolierung, die ein Stück weit auch wieder verwertet werden kann. Ansonsten benutzen wir für unseren Tower derzeit für die Fassade Glas. Glas ist auch wieder verwertbar. Von daher, glaube ich, haben wir sehr gute Chancen, da ein nahezu, naja, 100% wollen wir es mal nicht nennen, aber irgendwo zwischen 90% und 100% nachhaltiges Produkt auf die Beine zu stellen.
Guck mal, wenn ihr zum Madaster geht und eure Inhaltsstoffe listen lasst, dann könnt ihr die Quote dann nach oben treiben.
Ja.
Na gut, was kann denn der EPAC Tower noch?
Wie der Name so schön schon sagt, befindet sich in EPAC Tower 1E. Das heißt nicht nur, dass der Turm elektrisch angetrieben wird, sondern wir können auch Elektrofahrzeuge auf jedem Stellplatz laden mit bis zu 22 kW. Das ist das, was wir derzeit schon umgesetzt haben. Das ist ein patentiertes System. Das war ja nice to have, dass wir auf dem Weg der Entwicklung noch ein technisches Patent entdeckt haben, dass wir eichrechtskonform nachweisen können, wie viel Strom auf welcher Gondel zur Verfügung gestellt wurde, was heute mit Sicherheit ein ganz spannendes Thema geworden ist durch den THG-Quotenhandel und so weiter. Sprich Förderung, die man für jede Kilowattstunde, die man in E-Mobilität gebracht hat, nachweisen kann. Ja, das ist auf jeden Fall natürlich der ganz große Mehrwert am EPAC Tower, dass wir dort Elektroautos laden können. Ansonsten, wir haben an dem EPAC Tower vorgesehen, dass man dort eine digitale Werbefläche als zusätzliche Einnahmequelle unterbringen kann. Man kann eine Funktionsfassade in Form von einer Grünfassade, die beispielsweise den Smog in Innenstädten filtern kann und ihn gekühlt und sauber wieder rausgeben kann. Wir haben eine Photovoltaik-Fassade aus einem Glas-Glas-Modul. Das heißt, wir können auch an der Fassade zusätzlich Strom produzieren. Wir haben auf unserem Dach eine Photovoltaikanlage vorgesehen, die eigentlich ein Standard bei uns geworden ist, um diese nachhaltigen Themen weiter bespielen zu können. Zusätzlich haben wir Batteriespeicher im unteren Raum vorgesehen, die auch derzeit schon montiert sind bei uns, um zu sagen, dass man beispielsweise zu viel produzierten Strom zwischenspeichern kann, den nicht immer zurückgeben muss ins Netz und man ihn mal bei, ich sag mal, in Spitzenzeiten tagsüber aus den Batteriespeichern wieder nutzen kann, um das Stromnetz zu entlasten. Also da kommen eine Menge Features zusammen, die der EPAC Tower am Ende des Tages bringen kann. Zusätzlich haben wir jetzt, das ist noch relativ neu, bei uns am EPAC Tower ein Datenscanner sozusagen montiert, der Menschenzählung bzw. Verkehrszählung vornimmt, um vielleicht einfach mal Informationen oder den passenden Leuten in Städten passende Informationen zuspielen lassen zu können, um vielleicht einfach mal an Verkehrsführung oder sonst was zu ändern, weil man sieht, da ist vielleicht ein Engpunkt in der Stadt, wo es sich immer staut oder da ist besonders viel los, vielleicht ist da besonders wenig los, dass man den Verkehr vielleicht mal umlenken könnte, damit man einfach ein angenehmeres Leben in den Städten bekommen kann.
Also du meinst so über so Hubs? Also indem ich sozusagen an Knotenpunkte in der Stadt, also im Umfeld, so einen E-Park-Tower hinstelle und mir da so eine Art Mobilitätskonzept hinstelle mit, weiß nicht, E-Bikes oder E-Scootern oder was?
Das ist noch ein zusätzlicher Fall. Also erstmal, dieser Datenscanner ist tatsächlich nur für eine Verkehrszählung da, um zu schauen, was passiert an so einem Standort und was lohnt sich dort? Was könnte man dort für weitere Geschäftsmodelle anbringen? Wie dann zum Beispiel ein Mobilitätshub? Wir haben im Außenbereich ebenfalls für Strom gesorgt, dass man zum Beispiel E-Bikes dort laden kann. Man kann dort diese E-Scooter laden. Der EPAC Tower kann als Mobilitätshub dienen, als Sammelpunkt für diese ganzen weiteren Mobilitätsthemen, Mikromobilitätsangebote. Am Ende des Tages stelle ich es mir in etwa so vor, dass man sagt, man kommt beispielsweise mit dem Zug in eine fremde Stadt gefahren, holt sich ein Carsharing-Auto aus dem EPAC Tower raus, den man vorher digital gebucht hat im besten Fall, hält seinen QR-Code oder seine Buchungsbestätigung vor einen Scanner an dem EPAC Tower, das ist alles derzeit schon möglich, und holt sich einen Mietwagen aus dem Tower raus, der dann im besten Fall elektrisch ist, voll geladen ist und fährt damit, ich sag mal, auf die andere Seite der Stadt, macht dort seine Erledigungen, geht vielleicht kurz shoppen oder sonst was, hat seine Pakete im Auto, bringt das Auto weg, in einen anderen Turm, der auf der Seite steht, wo man meinetwegen im Shoppingcenter war, und stellt das Auto wieder sicher in dem anderen E-Pack Tower ab, kann es dort wieder aufladen für den nächsten Benutzer, nimmt seine Pakete raus, packt die beispielsweise in eine DHL-Packstation oder Amazon, whatever, in verschiedene Packstationen, lässt sich sein Paket nach Hause schicken und nimmt sich vielleicht ein E-Bike oder ein E-Scooter und fährt damit noch vielleicht in den Park oder geht vielleicht sich mit Freunden abends treffen oder fährt im besten Fall dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wieder zurück in seine Stadt, wo man vielleicht hergekommen ist.
Ja, cool. Also das ist ja dann super verbindend alles miteinander. Das ist ja tatsächlich eine schöne runde Story drumherum. Und somit gehört es ja sozusagen zur Entlastung der Innenstädte, müsste es ja dann fast in jeder Stadt vorhanden sein, so ein E-Park Tower, oder?
Genau, also das sollte ja in Zukunft. Gut, dass du das so fragend gestellt hast mit dem Oder. Derzeit ist der E-Park Tower noch einzigartig, wie er sich hier bei uns befindet. Wir haben natürlich jetzt die Aufgaben, dass wir Städten und Kommunen vom E-Park Tower erzählen. Der kommt dort auch super an. Ich habe beispielsweise vor 3 oder 4 Wochen in der Stadt Köln gesessen. Dort hat man bei einer ziemlich großen Runde mit allen wichtigen Personen dabei nicht darüber gesprochen, wie man 1, 2 oder 3 E-Park Tower in Köln platzieren könnte, sondern wie der E-Park Tower ein großes Problem bekämpfen kann, und zwar flächendeckend für die ganze Stadt Köln. Das heißt, wir sitzen momentan mit Städten zusammen und reden nicht über Pilotprojekte, sondern reden über eine relativ große Stückzahl von E-Park-Towern, die flächendeckend in den Städten zum Einsatz kommen sollen. Und da gehört natürlich eine richtige strategische Planung zu, damit man weiß, wo machen diese E-Park-Tower an welchen Standorten am meisten Sinn und wo können sie die größten Probleme bekämpfen, die man derzeit in deutschen Innenstädten hat. Und das sind alles etwas größere Projekte, weshalb der nächste E-Park Tower noch nicht steht. Wir sind gerade mit sehr, sehr vielen Kunden auch für einzelne Türme oder 2 Türme, 3 Türme. Es sind etwas kleinere Projekte dann in den letzten Verhandlungen, haben vielleicht schon zum Beispiel in der Stadt Hagen für ein Krankenhaus, haben wir alles schon so weit durch, dass wir in der Baugenehmigungsphase sind. Das ist immer eine sehr spannende Phase, weil der E-Park Tower so neu ist, möchte, ja, wie das in Städten so ist, jeder gerne teilhaben und jeder möchte sein Senf auf gut Deutsch dazugeben, was nicht immer negativ ist. Ich finde das ja gut, dass wir so große Runden erreichen und es auf so viel Interesse stößt. Aber am Ende des Tages sind dort immer sehr, sehr viele Leute, die für die Entscheidung dastehen müssen, um zu sagen, okay, hier wird jetzt so ein E-Park Tower hingestellt, was ja für die europäische Menschheit hier noch völlig neu ist. Und das ist keine Hürde, sondern ist gut für uns, nimmt aber etwas Zeit in Anspruch. Und von daher werden wir die ersten Projekte mit eingehender Baugenehmigung verkaufen.
Okay, jetzt habe ich ja in Deutschland teilweise schon Parkhäuser stehen. So, und in einigen Parkhäusern sind ja auch schon so ein paar Wallboxen angebracht. Jetzt stellt sich natürlich für mich die Frage, warum sollte ich mir denn jetzt so einen E-Park Tower dahinstellen? Ich könnte ja auch einfach in so ein Parkhaus mir 16 Wallboxen reinhängen und dann habe ich doch auch die Lademöglichkeiten. Was spricht für den E-Park Tower?
Ja, also das ist leider nicht ganz so einfach, auch auf technischer Ebene. Man kann natürlich jetzt sagen, man könnte sich 16 Wallboxen in beispielsweise ein Parkhaus mit 400 Stellplätzen stellen oder hinhängen, so wie du es so schön gesagt hast. Das ist mit Sicherheit möglich, aber am Ende des Tages ist es nicht möglich, zum Beispiel ein Parkhaus mit 400 Stellplätzen nachträglich auszurüsten mit 400 Wallboxen. Das heißt, es ist ein ganz, ganz großes Problem für die Stromanbieter, technisch nachträglich quasi ein Kabel durch eine Betondecke durchzuziehen und das kreuz und quer durch diese ganzen Parkhausdecken. Von daher findet man immer nur im Außenbereich von Parkhäusern, quasi in der äußersten Hülle eines Parkhauses, findet man ein paar Wallboxen derzeit. Und für den E-Park Tower spricht natürlich, dass wir, da wir so platzsparend unterwegs sind, können wir mit dem E-Park Tower Grundstücke erreichen, die ein Parkhaus nicht erreichen kann, weil man für ein Parkhaus viel, viel mehr Platz braucht. Das heißt, wir sind am Ende des Tages sogar gar keine Konkurrenz für Parkhäuser, sondern sind eigentlich eine neue Lösung, wie man wirklich im urban zentralen Raum, wo wenig Platz herrscht, eine sichere Park- und vor allen Dingen auch eine sichere Ladelösung für Elektromobilisten stellen können.
Was habt ihr denn noch für Herausforderungen aktuell? Also da hast du schon, glaube ich, angeschnitten, Baugenehmigungsverfahren dauern entsprechend lange, weil viele Leute da sozusagen noch mitreden wollen. Aber was gibt es denn noch für Herausforderungen?
Also wenn du mich das vor einem Jahr gefragt hättest, dann würde unsere Folge heute noch ziemlich lange gehen. Wir haben zum Glück schon sehr, sehr viele Herausforderungen lösen können und wissen eigentlich am Ende des Tages, wie so ein Epac Tower auch baurechtlich eingeordnet werden muss. Nichtsdestotrotz muss auch der Epac Tower sich wie jedes Haus oder jede Garage hinten anstellen, bis das Genehmigungsverfahren durch ist. Ansonsten haben wir tatsächlich Hürden, die ich nochmal mit auf die Liste nehmen würde, wäre die Akzeptanz der Leute, dass die Leute erstmal wissen, was ist so ein Turm und dass sie dem Turm auch vertrauen. Man sagt ja nicht umsonst, dem Deutschen ist das Auto das Liebste, aber man muss am Ende des Tages, muss man sich auch trauen, sein Auto dort reinzufahren. Man muss ein Gefühl vermittelt bekommen, dass der Epac Tower ein sicherer Ort für einen selbst als Lebewesen ist und aber auch, dass der Epac Tower ein sicherer Ort ist für das Fahrzeug, dass es dort super geschützt ist, dass man einen sicheren Ladeplatz hat, den man sich beispielsweise digital buchen kann. Und das ist, glaube ich, noch eine ganz große Herausforderung, dass die Menschen den Epac Tower akzeptieren. Ich kann mir aber ganz gut vorstellen, dass es relativ gut klappen kann, weil wir meiner Meinung nach an einem passenden oder in einem passenden Zeitalter sind, wo natürlich viel Technologie zum Einsatz kommt und vor allen Dingen viel neue Technologie. Und ich glaube, dass, sagen wir es mal, Deutschland oder Europa bereit ist, sein Auto in einen Epac Tower zu stellen.
Ja, ich glaube das auch, aber ich erlebe zumindest in meinem privaten Umfeld bei meiner Frau, die im Übrigen meistens immer alles weiß, so wie deine Frau wahrscheinlich auch. Die hat einfach noch so Vorbehalte insgesamt gegen E-Fahrzeuge, also insgesamt auch gegen Vollstrom, aber sie sagt, die haben ja keine Reichweite und selbst wenn da 600 Kilometer draufsteht, dann kann man ja froh sein, wenn da 300 rauskommt. Und ich merke auch tatsächlich so eine Skepsis von E-Fahrzeuggegnern, die dann so sagen, ja, aber der Strom muss ja auch erstmal produziert werden so und selbst wenn wir den Strom im Kohlekraftwerk erzeugen, dann haben wir ja auch nicht wirklich was für die Energiewende getan, nur weil wir jetzt unser Auto damit geladen haben.
Ja, also ich denke, Gegner für ein Elektroauto wird es immer geben. Ich persönlich glaube auch nicht daran, dass es bald auf der Welt nur noch Elektrofahrzeuge geben wird. Es muss meiner Meinung nach ein buntes Sammelsurium von Antriebsmöglichkeiten geben, die an den passenden Standorten eingesetzt werden. Also ich glaube nicht, dass es die Zukunft ist, weiter mit Verbrennern beispielsweise durch die Innenstädte zu fahren, weil man in den Innenstädten durchaus beispielsweise durch einen Epac Tower oder auch andere Lösungen eine Option hat, sein Auto sicher zu laden, weshalb die Reichweite am Ende des Tages vielleicht gar nicht mehr so interessant ist, obwohl die auch bei den meisten Fahrzeugen natürlich sich gerade entwickelt und mit der Zeit immer besser wird. Ich glaube aber selbst, dass wir in Deutschland, wo wir mit der E-Mobilität oder dem Ausbau der Ladeinfrastruktur mit Sicherheit hinterherhängen, meiner Meinung nach, oder nicht nur meiner Meinung nach, da gibt es mit Sicherheit genug Studien, die das mittlerweile belegen, dass wir da komplett hinterherhängen, glaube ich aber, dass das zu lösen ist und dass die Reichweite nicht mehr das Problem ist.
Ja, also ich bin sehr gespannt, wie das mit der Automobilindustrie und den Prinzipien da insgesamt weitergeht, weil ich schon auch erlebe, so bei jüngeren Menschen in meinem Umfeld, dass die gar nicht mehr unbedingt alle ein Auto haben wollen und dass die sich Sharing-Systemen schon durchaus nähern. Also auch in meiner Nachbarschaft wird so der Zweitwagen auf jeden Fall schon mal abgeschafft, weil die Leute dann sagen, ja, wenn ich mal ein großes Auto brauche, dann leihe ich mir halt so ein Stadtmobil so, ne, so für die eine Fahrt, die ich einmal in 3 Jahren mache. Ja. Und ansonsten reicht mir entweder mein eigenes Fahrzeug oder ich mache die Sachen zu Fuß.
Richtig.
Also ich glaube einfach, dass da schon ein Umdenken stattfindet und dass das gar nicht mehr in ein paar Jahren so sein wird, dass sozusagen das Auto das liebste Kind des Deutschen ist, sondern ich glaube, dass das eher abnehmend ist, das Thema.
Also ich glaube auch, dass der Trend dahin geht, oder ich sehe es ja vermehrt, dass natürlich die Leute auch, es geht nicht nur ums Auto, sondern allgemein bei vielen Themen gar kein Eigentum mehr haben wollen und Sharing-Konzepte für ziemlich viel da draußen funktionieren und zwar gut funktionieren. Aber nichtsdestotrotz kann auch das ein Modell sein, die der Epac Tower super bedienen kann. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, sind Sharing-Modelle, wo beispielsweise die Sixth und Europe Cast dieser Welt beispielsweise so ein Kontingent in einem EPAC Tower buchen und ihre Autos dort zur Verfügung stellen, kann man diese Autos problemlos und vor allen Dingen kontaktlos abholen.
Okay.
Und kann sie nutzen und kann sie dann auch wieder sicher an einen anderen Ladeort in einem anderen EPAC Tower wieder hinstellen und nicht einfach am Straßenrand beispielsweise abstellen. Das funktioniert im Kontext der E-Mobilität natürlich nicht so gut, wenn die Autos alle leer gefahren werden und dann im innerstädtischen Bereich stehen.
Okay, wie sieht denn deine persönliche Vision aus? So, was soll denn innerhalb der nächsten 10 Jahre passieren und wie viele EPAC Tower stehen denn dann deutschlandweit?
Das ist eine gute Frage. Ich hoffe, dass in den nächsten 10 Jahren, ist auf jeden Fall der Plan, dass die EPAC Tower nicht nur deutschlandweit stehen. Wir bekommen aus vielen anderen Ländern um uns herum eigentlich tatsächlich viel mehr Anfragen als aus dem deutschen Ballungsgebiet. Beispielsweise Österreich, die für E-Mobilität noch gar nichts getan haben oder relativ wenig getan haben, haben super viele Urlauber aus den Niederlanden, die gerade derzeit alle nicht mehr zum Skifahren kommen, weil sie ihr Auto dort nicht laden können. Womit man direkt aufs nächste Land kommt, Niederlande, super viele Anfragen, Nordics, was alles Finnland, Schweden, Norwegen da oben passiert. Für die ist das Elektroauto ein ganz normaler Standard. Wir haben dort oben einen Partner in Norwegen. Der CEO, vielleicht eine kleine Anekdote, hat mir mal bei einem Meeting erzählt, dass seine Tochter 22 Jahre alt ist, auch mit 18 den Führerschein gemacht hat. Und wenn man ihr heutzutage in Stockholm einen Benziner geben würde, wüsste sie nicht, was sie damit tun soll. Also wenn der leer ist, wüsste sie nicht, was sie damit machen soll. Da wird E-Mobilität schon ganz, ganz anders geschrieben. Und da sind, glaube ich, 8 oder 9 von 10 Zulassungen Elektrofahrzeuge. Von daher, um auf deine Frage jetzt dann auch mal zu antworten, glaube ich oder hoffe ich, dass natürlich sehr, sehr viele EPAC Tower stehen werden, die alle klug miteinander vernetzt sind und eine gute Lösung für alle Leute, die ein Auto haben oder ein Auto nutzen, eine gute Lösung bringen können, damit man nicht mehr in Städten wild durch die Gegend fahren muss, bis man einen Parkplatz gefunden hat oder sein Auto irgendwo abstellen muss, wo man es vielleicht gar nicht abstellen möchte, dass man relativ gut einfach sein Zielort erreichen kann. Und dabei hoffe ich, dass der EPAC Tower da flächendeckend unterstützen kann.
Ja, ich glaube einfach, es kommt um die Technik drumherum an. Also, dass das Ganze intuitiv ist.
Genau.
So, weil wenn ich sozusagen nach Verkehrsschildern fahre und mir ein Parkhaus suche und ich fahre dann davor und merke, der EPAC Tower ist voll und ich komme da gar nicht ran, dann schafft das für mich ja jetzt keinen Mehrwert sozusagen. Wenn ich aber weiß, ich muss diesen oder ich kann mir sozusagen jetzt schon den Stellplatz, der am nächsten von meinem Zielort entfernt ist, jetzt schon buchen für die Zeit, wenn ich dann da ankomme. So, und ich habe in meinem Navigationssystem gleich die richtige Strecke eingegeben und weiß genau, was für mich passiert oder wie lange ich dann noch brauche, um zu meinem Zielort zu kommen und mit welchem Verkehrsmittel. Dann habe ich da halt Mehrwert geschaffen. So.
Genau.
Also ich glaube einfach, brauche einfach eine Technik, die mitdenkt. Also die mich unterstützt, mein Ziel zu erreichen.
Da bin ich voll bei dir. Das kann der EPAC Tower zum Glück. Wir haben zusätzlich ein paar Cloud-Services und einen App-Service mit dem Angebot, die zusätzlich zu dem Tower Operation System funktionieren, wo man sagen kann, dass man seinen Parkplatz vorher digital buchen kann, wenn man es möchte. Von daher, ja, es ist eigentlich genau das Thema, was du sagst. Ich möchte beispielsweise morgen nach Düsseldorf fahren auf einen Shoppingtag und möchte ganz sicher einen Parkplatz haben in der Nähe vom Kaufhaus, wo ich hin möchte. Dann kann ich mir heute schon meinen Parkplatz dort reservieren und komme zu einer bestimmten Zeit dort an, ähnlich wie es am Flughafen jetzt schon funktioniert. Da sind die Parkhäuser teilweise digitalisiert, der EPAC Tower ist voll digitalisiert und lässt auch niemanden rein, der keine Zutrittskontrolle hat. Ob die Zutrittskontrolle am Ende des Tages über ein Abo-Modell funktioniert oder über eine Buchung im Vorfeld oder vielleicht über eine Buchung vor Ort, wenn man gesehen hat, dass der EPAC Tower beispielsweise noch 2 freie Plätze hat und man sagt, okay, ich möchte dort in diesen Tower rein und buche mich da digital ein, dann hat man immer zu 100% einen sicheren Parkplatz und auch einen sicheren Ladepunkt.
Gut, lohnt sich denn so ein EPAC Tower auch für mich? Also wenn ich jetzt sozusagen investiere in den EPAC Tower, dann produziere ich ja auch den Strom. Wie viel Kilowatt-Peak habe ich denn da?
Auf dem Dach sind wir natürlich begrenzt. Wie ich vorhin gesagt habe, haben wir eine Grundfläche von 60 Quadratmeter. Da ist eine 10 kW Peak-Anlage drauf. Und ansonsten muss man halt je nach Ausrichtung und Standort schauen, was mit den Fassadenmodulen möglich ist. Das ist sehr standortabhängig, wie man den Tower aufbaut, wie man den Tower konfiguriert. Von daher ist das möglicherweise hat man eine Fläche von 500 Quadratmetern zur Verfügung für die Fassade, die natürlich dann, weil der E-Park Tower vier Seiten hat, wenn man sich das vorstellt wie eine Garage, dann hat man eine Seite, die tagsüber sehr, sehr gut produziert und man hat eine Seite, die morgens ein bisschen mitproduziert und eine, die abends oder mit der Abendsonne etwas mitproduziert und auf der einen Seite hat man meistens oder hat man nicht meistens, hat man keine Sonne, da produziert man nichts, da wird auch kein Funktionsmodul eingebaut, sondern ein Dummy. Und das ist von daher sehr standortabhängig. Also diese 10 kW Peak-Anlage, die funktioniert immer auf dem Dach.
Okay, und das heißt, ich hab dann auch möglicherweise Probleme mit Verschattung und so weiter, sodass diese Fassaden PV eigentlich so ein bisschen nice to have ist, ne?
Ja, also wenn wir auf der grünen Wiese planen, dann denke ich, macht eine Photovoltaik-Fassade sehr viel Sinn. Aber prädestiniert ist der E-Park Tower zum Beispiel für Baulücken. Man sagt, man hat links und rechts ein Haus stehen und dazwischen hat vielleicht früher mal ein Kiosk gestanden oder da wird derzeit was Neues geplant. Man hat aber nicht genug Platz, weil es früher nicht gut geplant wurde von den Städten und hat dort eine kleine Baulücke, wo es sich nicht lohnt, Wohnungen reinzubauen oder Wohnraum entstehen zu lassen, könnte man dort super einen E-Park Tower hinstellen. Da macht es natürlich keinen Sinn, eine Photovoltaikfassade einzubauen, ja.
Okay, aber 10 Kilowatt Peak ist ja schon eine ganze Menge, so also an Grundfläche, die auf dem Dach ist. Das ist auch das, was ich bei mir zu Hause habe. Also da kann ich tatsächlich mitreden. Dass man, also zumindest in Nordrhein-Westfalen sind das so tatsächlich 10.000 Kilowattstunden pro Jahr. Ja. Das ist schon eigentlich ganz gut. So, also da kann man schon zumindest Hybridfahrzeuge kann man da glaube ich 1.000 Ladungen mitmachen, ne?
Ja, das kommt hin, ja. Je nachdem, was man für ein Fahrzeug hat. Am Ende des Tages ist die Dachanlage erstmal dafür da, um den Betrieb des E-Park Towers unter guten Bedingungen autark darzustellen. Sprich, man hat ja auch eine Funktion, man hat einen Antriebsmotor, der das ganze System in Bewegung setzt und die Autos von nach oben und nach unten fährt. Und ein Sicherheitssystem, was sehr aufwendig ist im unteren Raum, damit niemand gefährdet wird. Das funktioniert damit definitiv super autark, ja.
Okay. Und das lohnt sich dann auch, weil als Betreiber so einer Anlage nehme ich wahrscheinlich Parkgebühren dafür und ich verkaufe den Strom, der da geladen wird in der Zeit?
Genau, man kauft den Strom dann in diesem Sinne günstiger ein, als man ihn verkauft an den Endverbraucher und nimmt auch standortabhängig für die Zeit X, wie lange geparkt wird, nimmt man auch einen Preis. Das vermischt sich für E-Mobilisten, wo man sagt, ich sage jetzt mal ein Beispiel hier bei uns in Haltern, wo ich lebe, haben wir 1,50 Euro die Stunde parken, ist eine relativ kleine Stadt, deswegen ist es noch sehr günstig. Wir sind jetzt nicht in Berlin oder München, wo es viel teurer ist.
Oder Düsseldorf.
Oder Düsseldorf, da sind wir jetzt gerade nicht. Von daher ist es bei uns in Haltern am See, wird dann die Kilowattstunden, die man aus dem Netz zieht und in sein Auto getankt hat, mit dem Parkpreis pro Stunde addiert und das wird gemeinsam abgerechnet.
Okay, was kostet das bei euch, die Kilowattstunde im E-Park Tower?
Also für die Öffentlichkeit ist der Tower ja nicht zur Verfügung gestellt, weil wir hier ständig Kunden, Investoren, Presse, Politik, sonst was am Tower haben und wir, wie ich vorhin erwähnt habe, ja hier noch weiterhin getestet haben und auch immer weiter testen, um auf dem Stand der Technik zu bleiben. Wenn wir ihn derzeit verkaufen würden, würden wir einen handelsüblichen Preis für AC-Strom zur Verfügung stellen. Das sind derzeit irgendwo so um die 45 Cent.
Okay, und dann kann man sich das ausrechnen, was da sozusagen hängen bleibt und das ist dann wahrscheinlich auch schon eine ganz lohnende Geschichte.
Genau, also das liegt, wie sagt man so schön, der Segen liegt im Handel und das ist Betreibergeschichte.
Okay, super. Manuel, das war ein sehr, sehr spannender Austausch. Wir sind auch schon am Ende unserer Aufnahmezeit angekommen.
Das ging schnell.
Ich fand das toll. So, ich werde das weiter begleiten. Wir sind ja sozusagen auch im Gespräch und wollen möglicherweise auch E-Park Tower bei euch sozusagen von euch uns bauen lassen und schauen uns das gerade an zwei Pilotprojekten, an denen wir da aktiv sind. Und insgesamt freue ich mich über den Austausch mit dir, weil es einfach immer wieder spannend ist, mit mit dir und auch Markus zu sprechen.
Ja, vielen Dank.
Und ich hoffe, du hattest auch deinen Spaß.
Ja, also super Spaß. Das war jetzt mein erster Podcast in diesem Sinne. Ich fand das sehr interessant. Du hattest mich bei unserem ersten Termin auch angesprochen, ob ich da Interesse dran hätte. Und ich habe gesagt, klar, ist mal was Neues. Also ich bin ja sowieso so ein weltoffener Typ, wie du mich kennengelernt hast. Ja. Von daher, auch gerade jetzt mit dir, weil sowieso der Austausch mit dir immer sehr sympathisch ist, fand ich das auch toll. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Okay, das freut mich. Dann wünsche ich dir erstmal, bis wir uns wieder in unserer Sache hören, alles Gute und viel Erfolg in deinen Gesprächen mit den Städten für die Gesamtkonzeption. Das hört sich sehr, sehr spannend an. Und an unsere Hörerinnen und Hörer sage ich wie immer, bis ganz bald.
Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast@cynthia.de. Espresso Pionorissimo. Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf www.cynthia.de/podcast. Bis bald!